Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Thüringer Lokalrunde, dem Gemeinschaftsmagazin der Thüringer Bürgerradios. In dieser Ausgabe geht es unter anderem um die Veranstaltung Wildes Geplauder in Nordhausen. Außerdem erfahren Sie mehr über einen Antrag der Linken im Landtag zum Mieterschutz. Und gleich geht es um ein Seminar an der Bauhaus-Universität zur Televisionale in Weimar. Mein Name ist Jan Witte, schön, dass Sie da sind. In Weimar wird demnächst das Film- und Serienfestival Televisionale stattfinden. Ein Projektpartner des Festivals ist auch die Bauhaus-Universität Weimar. Und in diesem Semester wird sozusagen begleitend zum Festival ein entsprechendes Seminar angeboten. Professor Dr. Lorenz Engel von der Bauhaus-Uni berichtet darüber auf Radio Lotte Weimar.
Er ist Medienwissenschaftler und Professor für Medienphilosophie an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Herr Engel.
Ja, guten Tag. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Worum genau geht es denn in Ihrem Modul?
Das Modul ist ein sogenanntes Werkmodul, so heißt das halt. Und das hat die Aufgabe, die Studierenden, die in einem wissenschaftlichen Studium sind und alles über Medien lernen, in eine Form von Anwendung ihres Wissens und Kenntnisnahme der Medienrealität außerhalb der Uni heranzuführen. Und konkret bei der Televisionale, die für uns ein Geschenk ist, stellt sich das so dar, dass wir uns jede Woche treffen und dort die Arbeit der Studierenden in der Televisionale selbst vorbereiten. Also Sie haben es ja schon gesagt, die ist Anfang Dezember, gibt einen kleinen Vorlauf mit dem ganzen Kranz noch von Veranstaltungen drumherum. Und überall dort werden diese Studierenden in der Art, wie zum Beispiel Praktikanten oder Hospitantinnen das machen, eingesetzt. Das heißt, die sind an der Kommunikation beteiligt, die sind an Informationsveranstaltungen beteiligt, bis hin zu so Tätigkeiten als Stagehand, damit das alles klug und passend und professionell abläuft. Und natürlich spielt eine ganz große Rolle, dass die dort mit einer ganzen Menge Leute in Kontakt kommen können, die sie vielleicht gerne mal sprechen würden oder auf die sie und die auf sie aufmerksam gemacht werden sollen. Das kann man nicht steuern, das kann sich so ergeben und das wird sich auch ergeben. Das ist so ein bisschen dieser Teil. Und gleichzeitig ist das eine Gelegenheit, auch das Wissen über Fernsehen zu verbessern. Mit dieser Gruppe, die ungefähr 25 Studierende umfasst, nicht alle sind immer aktiv, aber das Wissen über Fernsehen, das ja unterbelichtet, nicht gut ausgeleuchtet ist, zu verbessern, zu platzieren. Es ist ja klar, dass kaum jemand viel über das Fernsehen weiß, weil das Fernsehen halt ein schüchterner Riese ist, bis heute.
Im Veranstaltungsverzeichnis konnte ich ja schon sehen, dass ihr am 21. Oktober einen Workshop zum Thema Kulturjournalismus mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ARD Kultur besucht habt. Was haben die Studierenden da genau gemacht?
Auch das eine super Kooperation, also gar nicht mit dem Festival direkt, sondern eben mit ARD Kultur. ARD Kultur ist eine Einrichtung aller Sendeanstalten der ARD zusammen und hat seinen Sitz in Weimar. Und zwar schon seit 3 Jahren. Mhm. Ja, und die haben einen Workshop gemacht bei uns, in dem es darum ging, dass die Kulturformate der ARD suchen nach Neuaufstellungen. Die finden, dass die Zuschauerbeteiligung, die Zuschauerintegration in der jüngeren Adressatengruppe für diese Kulturmagazine, die Sie alle kennen, TTT und was es alles gibt, dass die nicht befriedigend sei. Und vermuten, dass die jungen Leute andere Bedürfnisse, andere Ideen, auch andere Format- und ästhetische Präsentationsideen haben. Und der Workshop hat dazu gedient, dass sie dort in Ansätzen solche Ideen entwickeln konnten. Ein eintägiger Workshop, es waren 5 oder 6 Leute aus dem aus ARD Kultur und anderen Akteuren, zum Beispiel Medientage Mitteldeutschland, waren dort, haben ein bisschen aus der Praxis berichtet, aber vor allem war das eben ein Workshop und die Studierenden hatten die Möglichkeit, dort Ideen zu entwickeln und auch darzustellen, zum Beispiel grafisch oder verbal darzustellen. Und diese Ergebnisse werden auch im Lauf der Televisionale am Ende präsentiert, um so ein bisschen einen Schub in die Debatte, die ARD-interne Debatte um Struktur, Format, Funktion, Inhalte und Formen des Kulturfernsehens zu bringen.
Wie ist denn bislang die Resonanz der Studierenden? Können Sie dazu schon was sagen?
Dazu kann ich auf jeden Fall was sagen. Wir haben zwar erst kurz angefangen, aber die Resonanz ist sehr, sehr gut. Das sieht man ja schon, also wie die aus der Wäsche gucken, sage ich mal. Also die sind mitteilsam, die sind kooperativ aufgestellt, die sind auch untereinander kooperativ aufgestellt. Und da könnte man ja sagen, gut, jetzt rede ich halt Partei, weil ich unsere Studierenden so toll finde. Aber die ersten Rückläufe, die wir von den Veranstaltern der Televisionale und auch von ARD Kultur bekommen haben, gehen genau in dieselbe Richtung. Es ist eine super tolle Gruppe, die das sehr annehmen. Und ich glaube auch, dass sie das sehr wertschätzen, dass wir solche Anteile haben, in denen wir diese übliche und, wie ich finde, total destruktive Trennung in die einen machen Theorie, die anderen Praxis, plötzlich überbrücken können. Das geht, wenn man die Gelegenheit hat, ganz leicht. Und dass diese Trennung hier in einer Weise aufgehoben ist, die ich noch nicht kannte, das schätzen die Studierenden sehr. Ja, dass also das Wissen und das Tun, das Wissen und das Können nicht voneinander abgetrennt werden, sondern in einer intelligenten Weise, wie ich glaube, verknüpft sind. Das schätzen die sehr, das belohnen die.
Ja, also ein spannendes Praxismodul, sage ich mal. Und wir haben es jetzt auch schon mehrfach angesprochen, die Televisionale ist ja nur nach Weimar gezogen, nach über 3 Jahrzehnten in Baden-Baden. Was bedeutet dieses Festival denn aus Ihrer Sicht für unsere Kulturstadt und was bedeutet es auch für die Bauhaus-Universität bei uns in Weimar?
Ja, beides sehr viel. Also dass in die Weimarer Kulturstadt ein für profan, populär, so ein bisschen low gehaltenes Massenmedium wie das Fernsehen plötzlich eine so riesige und farbenfrohe Bühne bereitet wird, das ist eine kleine Sensation. Ja, und die haben es auch geschafft, das sind einfach auch ganz tolle Kollegen da von der Televisionale, die es geschafft haben, Akteure zusammenzubringen, in der ganzen Stadt verstreut, die sonst merkwürdigerweise in dieser kleinen Stadt trotzdem nicht zusammenarbeiten. Aber plötzlich funktioniert das. Da geht es um sowas wie Chemie. Die verbreiten einfach wirklich Professionalität und vor allem gute Laune. Ja, die sind ja nicht mit den ganzen Jahrzehnten von, ach, mit denen rede ich nicht oder der hat mir mal was weggenommen oder sowas, was in so einer Kleinstadt sich aufstellt, sind die nicht kontaminiert, ist denen völlig egal. Die gehen zu allen hin und reden mit denen und bringen die zusammen und dann funktioniert das. Ich glaube, für Weimars Gesamtszene super wichtig und für uns in der Bauhaus-Uni, jetzt spreche ich ein bisschen, vielleicht nicht für die ganze Bauhaus-Uni, aber für den Bereich, den ich selbst betreibe, das ist die Fernsehforschung. Ist das natürlich eine super, super Gelegenheit, die Wichtigkeit, die Bedeutung, auch die, ich sag mal, den Spaß an Fernsehforschung, auch den Sinn von Fernsehforschung ein bisschen zu verbreitern und unter die Leute zu bringen. Und Weimar über diese Kooperation auch als einen Standort auszuflaggen, an dem das eben stattfindet, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ich muss zur Ergänzung sagen, die Fernsehforschung ist nicht nur die wissenschaftliche Forschung bei uns, sondern wir haben natürlich auch die künstlerische Forschung. Und die findet statt an der Fakultät für Kunst und Gestaltung. Und die haben auch ein Modul. Das sind die Kollegen Hinzner und Hüfner, die dort mit der Televisionale kooperieren, auf ihre Weise, und die die Televisionale selbst zu einem Gegenstand der künstlerischen Forschung machen. Wenn man das kleinbürgerlich ausdrücken wollte, würde ich sagen, die machen nachher einen Film über die Televisionale. Aber wer mit den Arbeiten der Kollegen vertraut ist, weiß, dass da was sehr, sehr Abgefahrenes und Experimentelles zu erwarten ist, was die mit ihren Studierenden erarbeiten. Und im Moment sind wir dabei, diese beiden Projekte, die bisschen getrennt voneinander aufgewachsen sind, jetzt zu vernetzen und zu mergen, wie man, glaube ich, heute sagt. Also da ist sehr, sehr viel Luft für die Bauhaus-Universität drin. Und ich glaube, wenn die Televisionale in Weimar bleibt, was ich sehr hoffe, was alle sehr hoffen, dann haben wir da was gesät, was noch sehr schöne Blumen hervorbringen wird.
Man merkt, das ist eine Kooperation der ganzen Stadt und Kooperation ist auch ein gutes Stichwort, denn werdet ihr, also die Bauhaus-Uni und die Fakultät Medien auch in Zukunft, wenn die Televisionale hier bleibt, auch noch mit der Televisionale kooperieren? Ist da schon was geplant für die Zukunft?
Da ist schon ein Termin, wann die nächste Televisionale stattfinden soll, wenn nichts dazwischen kommt und warum sollte das? Und das entscheidet natürlich die Televisionale, aber ich kann sagen, wir sind da, wir sind bereit, wir wollen das auf jeden Fall erneut machen. Ich glaube, dann haben wir auch ein bisschen Erfahrung, da kann man auch noch Dinge optimieren. Das wird eine gute Sache.
Yeah.
Es kommt immer wieder vor, dass Vermieter die Heiz- und Wasserkosten ihrer Mieter nicht an die entsprechenden Anbieter weitergeben, was dann dazu führt, dass die Mieter ganz plötzlich im Kalten bzw. auf dem Trockenen sitzen. Um so etwas künftig zu verhindern und um Mieter noch besser schützen zu können, hat die Linke im Thüringer Landtag einen entsprechenden Antrag eingereicht. Mein Kollege David Simon von Radio OKJ sprach darüber mit der linken Abgeordneten Anja Müller.
Wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, wie Ihre Partei bei dem Thema sonst so aufgestellt ist, Frau Müller, dann fällt ja schon auf, nimmt das nicht die Vermieter auch einfach so ein bisschen aus der Verantwortung, sich dann um solche Fälle auch zu kümmern und blickt da nicht auch ein gewisses Risiko, was damit einhergeht, auf einmal dem Mieter, der das ja eigentlich gar nicht haben soll?
Ich weiß nicht, ob wir da den wie haben Sie es formuliert, den Vermieter aus der Verantwortung nehmen. Nee, wir schützen Mieterinnen und Mieter einfach, dass die nicht im Dunkeln, im Kalten sitzen. Und wir haben das ja auch, den Antrag, den wir ins Plenum eingebracht hatten, das ist schon ein bisschen länger her, dazu gab es dann auch eine schriftliche Anhörung. Da muss ich sagen, da haben wir auch Versorgungsbetriebe natürlich angehört. Die haben das erstmal skeptisch gesehen, weil für die ist das ein höherer Verwaltungsaufwand. Klar, die haben dann nicht einen, an den sie die Rechnung schicken, sondern vielleicht 10, 12 aus dem einen Block oder so. Aber da sagen wir, Leute, das kann euch auch finanziert werden, ne? Aber es muss doch möglich sein, dass die Menschen, und es sind keine Einzelfälle mehr, jetzt hören wir aus Gera, wir haben in kleinen Ortschaften wie Rula, wir haben Hartmannsdorf, wir haben Apolda, also überall treten ja in Thüringen diese Fälle auf und da muss es einfach den Mieterinnen und Mietern möglich gemacht werden, den Strom oder die Heizkosten direkt an den Versorger zu zahlen. Das ist das, was wir wollen, unabhängig davon, dass ich auch die Versorgungsbetriebe verstehe, weil auch die haben bestimmten Fachkräftemangel oder ne, ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand. Aber Leute, wir haben doch einen Schutz für die Menschen. Weil ich halte es für extrem, also für eine Gefahr für die Demokratie, wenn man Menschen das nimmt, wo sie Wärme, Geborgenheit haben. Und das ist nun mal das Zuhause. Und wenn wir da nicht helfen, zur Seite stehen, dann wird es gefährlich in Thüringen. Und ich sage ja, wir haben ja, ohne vielleicht was vorwegzunehmen, auch einen anderen Antrag noch im Plenum auf der Tagesordnung. Meine Hoffnung besteht immer noch, dass wir ihn heute Abend diskutieren. Und zwar geht es um die sogenannte Wohnkostenlücke, dass da auf Bundesratsinitiative unsere Landesregierung aktiv wird und sagt, hey Leute, die Menschen, die Bürgergeld beziehen, und das sind ja auch Menschen, die arbeiten, die nehmen ja, und das waren 5.100 Fälle in Thüringen, die müssen zum Teil aus dem Regelsatz noch Teile an Miete bezahlen. Im Durchschnitt waren das immer ca. 116 Euro, die das die Menschen betroffen hat. Und wenn man sich vorstellt, 530 Euro beträgt der Regelsatz. Davon zahlen die 116 Euro im Durchschnitt nochmal an den Vermieter, weil das Jobcenter sagt, nö, deine Wohnung ist vielleicht ein Quadratmeter zu groß, weil das Jobcenter das ja in der Macht. Also dann schicken wir Menschen in Armut und jetzt noch mit den steigenden Nebenkosten, die ja auch nochmal kommen, vielleicht in die Obdachlosigkeit. Und davor warnen extrem viele Sozialverbände, auch mit dem, was gerade im über den Bundeskanzler Merz diskutiert wird und die Reform des Bürgergelds. Also das ist im Moment eine Dynamik beim Thema Wohnen drinne. Ich glaube, das haben viele noch nicht auf dem Schirm. Deswegen ist es und war es uns und wird es auch immer sein, ein Bedürfnis. Gerade hier, auch in Thüringen, müssen wir darüber reden. Wir müssen den Menschen zeigen, es gibt jemand, der kämpft für euch, der will, dass wir für eure Sicherheit in euren geborgenen Zuhause sorgen. Und das sind nun mal wir gerade.
Über dieses Thema Mietpreise und Mietkosten in Thüringen werden wir gleich auch nochmal ganz kurz sprechen. Kommt ja auch in dem Antrag, über den wir gerade reden, noch vor. Alles gut. Ich würde vorher nochmal zum einen einfach an unsere Hörer einen kleinen Hinweis geben. Sie hatten eben schon angesprochen, das Thema staatliche Unterstützung, zum Beispiel beim Bürgergeld, aus dem dann dieser Zuschuss bezahlt wird. Ganz viele Menschen, deren Miete und damit auch teilweise deren Nebenkosten, die werden durch staatliche Zuschüsse bestritten. Und dann passiert das. Das heißt, am Ende könnte es, dass einfach nur als kleiner Hinweis, ich sage jetzt hier bewusst, könnte es passieren, dass sozusagen auch Geld aus der Sozialversicherung dann bei Vermietern landet und möglicherweise einfach nicht weitergegeben wird, die Menschen dafür keine Energie beziehen konnten, wofür sie Energie beziehen sollten. Wir sollten noch mal ganz kurz sprechen über dieses Thema Mietpreise. Sie haben eben schon gesagt, das ist in Thüringen auch ein Problem. Die Menschen haben nicht mehr genug Geld, ihrer Aussage nach, um zu wohnen. Und in ihrem Entwurf bzw. in ihrem Vorschlag, es soll ja eigentlich die Landesregierung dazu bringen, sich bei der Bundesregierung bzw. im Bund für dieses Thema einzusetzen, geht es auch darum, die Mietpreisbremse wieder zu verstetigen und langfristig in Mietendeckel zu überführen. Wer sich in Thüringen umguckt, der stellt zumindest fest, dass Thüringen jetzt mietentechnisch kein Hochpreisland ist. Ist das überhaupt so richtig relevant oder ist das was, wo vielleicht das an manchen Leuten auch einfach vorbeigeht, die sagen, hier bei uns auf dem Dorf, Thüringen ist ja recht dörflich geprägt, da ist das eigentlich kein so großes Problem mit den Mieten.
Da haben wir ein anderes Problem, da haben wir eher Leerstand in den Einfamilienhäusern, aber das wirkt sich dann wieder auf auch kleinere Städten. Und da mache ich gerade ein Beispiel durch. Also meine Tochter sucht eine Vierraumwohnung, die hat nur mal 3 Kinder. Auch in so einer kleinen Stadt wie Bad Salzung findest du das mal nicht so schnell. Oder du zahlst 800 Euro. Ja, wie will eine alleinstehende Frau sich das finanzieren? Also na klar kann man sagen, die Kommunalen, die sind immer noch auf dem Level, also die kommunalen Wohnungsbauunternehmen, auch die genossenschaftlichen, was eigentlich das Wohnen bezahlbar macht in Thüringen. Aber wir erleben es häufiger, dass gerade, ich will jetzt nicht von den 3 großen Städten, ne, wo wir immer haben, Jena, Erfurt, Weimar, entlang der A4, da ist der Wohn, also die Miete
da ist
schon
relativ teuer.
Da ist es teuer. Also da, und auch da müssen wir rangehen. Also es betrifft schon Menschen in Thüringen. Und da nenne ich ein Beispiel. Bei uns rief eine ältere Dame an, oben in der Fraktion, und sagte, Mensch, jetzt hat selbst der kommunale Versorger aufgrund, also nee, ich muss anders anfangen. Und zwar legen Landkreise und kreisfreie Städte immer einen sogenannten Mietspiegel fest, ne, wo so eine Angemessenheit, was darf das?
Einfach der Durchschnitt auch aus den Mieten, die schon bezahlt werden.
Genau. So, nun hat aber hier der kommunale Wohnungsunternehmen aus Erfurt die Miete aufgrund dessen, dass die Stadt den Mietspiegel erhöht hat, auch die Miete erhöht. Und da sagt die, ey, 35 Euro, das ist für mich auch langsam zu teuer. Also auch da steigen ja die Preise, müssen wir uns ja nichts vormachen. Ne? Also von dem her ist auch der Mietendeckel oder die Mietpreisebremse immer noch ein Thema. Und es wird auch verschärft durch die Situation, dass uns eben sozialer Wohnraum auch fehlt. Weil viele Sozialwohnungen sind im Laufe, also eine Sozialwohnung, wenn die gebaut wird, kriegt die meistens Förderung. Wenn die Förderung vom Staat bekommt, unterliegt die einer sogenannten Bindungswirkung. Das heißt, die darf die Miete, die muss für Sozialwohnraum, sagen wir mal, 20 Jahre zur Verfügung stehen. 20 Jahre ist jetzt, klingt erstmal lang, ist aber im Wohnbereich nicht allzu lang. Wir sagen, eigentlich muss ich diese Sozialbindung nicht nur auf 20 Jahre, sondern so ein, wie sagt man, Wohnungsleben, also wie lange der Mensch da drinnen wohnt, das machen andere Länder. Und woran kann sich doch orientieren. Das alles kann man doch im Bundesrat diskutieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Antrag hier reingebracht haben, damit auch das damit diskutiert. Ich kann nur so viel sagen, wir hatten ja noch viel mehr drinne. Wir hatten ja Altschuldenhilfe. Wir haben aufgrund von Hartmannsdorf, da hatte ich ja auch lange dann mit diesem Ortsherr Bürgermeister telefoniert, überlegt, wenn die Gemeinde den Block dann kaufen möchte, hat sie denn zuerst das Vorkaufsrecht? Nein, hat sie nicht. Also haben wir dieses Vorkaufsrecht für die Städte und Gemeinden mit in unseren Antrag reingenommen. Da hat man sogar tolle Zustimmung von Gemeinde und Städtebund. Ich meine, wir sind Linke, da sind nun gerade nicht Linke, aber die haben uns zugestimmt. Auch das hat uns leider im Ausschuss die Brombeere versagt, obwohl das ein gutes Instrument wäre, wieder kommunal stärker einkaufen zu können. Weil sie merken ja, Hartmannsdorf ist jetzt nicht die City.
Keine Weltstadt.
Ist keine klar. Weltstadt. Aber auch da passiert das. Und wir haben ja noch ganz andere Probleme. Wir brauchen, und das haben wir Jahre auch gemacht, es gab ein Programm barrierefrei Wohnraum. Im ländlichen Raum, das habe ich eben gesagt, haben wir andere Probleme. Da haben wir das Problem der barrierearmen und barrierefreien Wohnraum. Es gibt eine Studie des Estel-Institutes, die haben mal den Wattburgkreis analysiert. Also der Wattburgkreis, wer den kennt, der hat so einen Rennsteig und dann sind ganz viele kleine Dörfchen, eine Stadt mit Bad Salzung und mit Eisenach, also 2 Städte, Entschuldigung. Aber die rasen mit 100% auf eine Alterswohnungsnot zu.
ist auch mit Sicherheit ein spannendes
Thema. Sie merken,
es wird immer relevanter. Immer mehr Leute sitzen natürlich auch in Wohnungen, die eigentlich zu groß geworden sind, oder in Häusern, die eigentlich zu groß geworden sind. Ich würde jetzt die beiden Themen, die Sie gerade angesprochen haben, gerne nochmal zusammenführen. Ja. Wir haben auf der einen Seite das Phänomen von Vermietern, die hier die Nebenkosten einfach nicht ordentlich weiterleiten, obwohl sie von den Mietern ordnungsgemäß einfach bezahlt wurden, die für ihre Kosten aufkommen. Und wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass Sie in Ihrem Antrag neben dem Umgang damit auch fordern, zum Beispiel Mietendeckel, Mietpreisbremse, Vorkaufsrecht für die Kommunen, all das sind ja Dinge, die, kann man sagen, tendenziell Vermieter belasten. Passt das denn zusammen, wenn hier auf der einen Seite offensichtlich bei den Vermietern ohnehin ein Problem besteht, dass die auch irgendwie Probleme haben, Rechnung im Grunde pünktlich zu bezahlen. Auf der anderen Seite sollen sie jetzt noch mehr belastet werden. Wie passt das?
Aber die Vermieter werden doch von uns nicht belastet.
Naja, wenn Sie sagen, die Vermieter sollen jetzt zum Beispiel das Vorkaufsrecht haben und sollen Mietendeckel und sowas geben, dann ist es ja für die finanziell schon erstmal eine Mehrausgabe oder eine Mindereinnahme.
Na, der Vermieter, also wir gehen ja also meistens sind es nicht die kommunalen Vermieter, wo Probleme auftreten. Meistens sind es irgendwelche windigen großen Konzerne, die einfach damit Profit und Geld verdienen wollen und sich dann jahrelang an ihren Blöcken weder investieren noch sonst was. Also ich weiß nicht, ob wir die Vermieter belasten, mein Eindruck, also zumindest bei den Fällen. Mein Eindruck ist eher, die nehmen die Kohle. Also die kaufen den Block, nehmen die Kohle und machen sich dann ein schönes Leben und sind nie wieder auffindbar. Also um die geht es doch. Deswegen habe ich das jetzt...
Es geht um zwei Welten ja im Grunde. Ne? Einerseits sind natürlich die Blocks, die halt von Unternehmen gekauft werden. Dann passiert das Phänomen, woran auch immer, ob es an der mangelnden Zahlungswilligkeit oder mangelnden Zahlungsfähigkeit liegt. Das kann man jetzt von außen natürlich immer schlecht beurteilen. Und es passiert aber auch, dass Privatvermieter die Einzelwohnungen vermieten, die einzelnen Häuser vermieten, dass es da nicht ordentlich abgeführt wird. Das kommt ja durchaus auch vor. Und ich habe den Eindruck, für die ist es schon tendenziell dann eher eine Mehrbelastung, wenn man Vorkaufsrecht, Mietendeckel und so weiter einführt.
Ja, aber Vorkaufsrecht, also ich muss mal gucken, also das Vorkaufsrecht gilt ja dann für die kommunalen, für die Städte und Gemeinden. Also wenn jemand etwas zum Kauf anbietet, dann, dass die Stadt oder die Gemeinde das Erstzugriffrecht hat, damit es eben nicht mehr passiert, dass dann, und ich nehme mal jetzt den kleinen Einfamilienhausvermieter raus, weil meistens läuft es dann, die haben andere Probleme, manchmal, dass der Mieter dann nicht zahlt oder ne, alles gut. Aber es geht ja um andere Dinge, nicht um den kleinen Einfamilienhausvermieter. Und deswegen sagen wir, das belastet den Vermieter nicht, sondern wir schützen die Mieterinnen und Mieter. Wir wollen ihnen ein besseres Zuhause, ein sicheres vor allen Dingen Zuhause geben. Ich habe es eben gesagt, ich halte das für eines der Schwerpunktthemen, auch zum Schutz der Demokratie und das in Thüringen. Also ne, deswegen, wir werden da die Vermieter nicht belasten.
Anja Müller von den Linken, damit eine ganz klare Aussage zu dieser Frage. Eine allerletzte muss ich Ihnen jetzt noch stellen. Es wird jetzt heute nicht mehr behandelt hier im Plenum. Wie geht's aus Ihrer Sicht weiter mit dem Thema? Sie haben ja als Linke ein Problem. Sie sind gerade nicht an der Landesregierung beteiligt und brauchen für Ihre Vorschläge Mehrheiten. Da die Landesregierung allerdings auch keine Mehrheiten hat, keine eigenen, ist es möglich, dass Sie manchmal welche kriegen werden. Wie sehen Sie die Chancen?
Ich weiß nicht, ob die Koalition sich noch auf Gespräche einlässt. Wir hatten ja die Anhörung im Ausschuss, wo wir total positive Zustimmung bekommen haben. Jetzt muss man es im Parlament sehen. Wo es aber weitergeht, im Dezember-Plenum werden wir einen Antrag zu sozialem Wohnen einbringen, wo es nochmal wirklich darum geht, auch über Bauleitplanung soziales Wohnen zu ermöglichen. Unsere Landeswohnungsgesellschaft werden wir da vorstellen. Also an dem Thema bleiben wir dran, und wenn das halt jedes Plenum ist, dann ist es so.
The morning light is
Man kann es vielleicht nicht so richtig glauben, aber ein sehr beliebtes Partyspiel ist inzwischen das Speed-Vortrag halten geworden. Dazu müssen die TeilnehmerInnen innerhalb kürzester Zeit mithilfe von PowerPoint-Präsentationen einen packenden und schlüssigen Vortrag aus dem Hut zaubern. Und genau darum ging es auch in der Veranstaltung Wildes Geplauder in Nordhausen. Meine Kollegin Auguste Sandner von Radio Enno war dabei und berichtet.
Schon zum 10. Mal lud der Tabakspeicher unter dem Titel Wildes Geplauder 12 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationen, Vereine oder Institutionen ein, um in einem rasanten Speed-Vortrag über jeweils ein Thema zu referieren. Warum Speed? Weil der Witz beim wilden Geplauder in der Kurzlebigkeit liegt. Alle Bühnengäste kommen mit vorbereiteten digitalen Präsentationen zu diesem Event und müssen, so lautet die allgemeine Regel, innerhalb von 20 Folien, die jeweils nur 20 Sekunden projiziert werden, das bedeutet insgesamt in 6 Minuten und 40 Sekunden, alles über ihr Thema vortragen. Und dabei wird keine Rücksicht darauf genommen, ob Sätze schon beendet wurden, der Vortragende aus dem Takt kommt oder Informationen aus Zeitmangel hinten runterfallen. Knallhart führt dies in diesem äußerst unterhaltsamen Format zu immer schneller sprechenden Menschen, witzigen Überforderungen oder komischen Einlagen, um Schiefgelaufenes wieder auszubügeln. Jürgen Rennebach, Leiter des Tabakspeichers, sagte im Vorfeld, in diesem Jahr handele es sich sogar um ein Jubiläum. 10 Jahre Nordhäuser Wildes Geplauder bedeuten also 120 großartige Kurzvorträge für begeisterte Nordhäuser und Gäste aus ganz Thüringen. Dieses Erfolgsformat sei laut ihm sehr beliebt wegen der herrlich breit gefächerten Themenauswahl und den abwechslungsreichen Inhalten der an diesem Abend im Museum Tabakspeicher gebotenen Kurzvorträge. Zur Jubiläumsausgabe sprachen 12 hochkarätige Referenten über so unterschiedliche Dinge wie zum Beispiel die Nordhäuser Straßenbahn, einen Männerweltbund, Müllsünden, Tierschutz, nordhisserische Mundart, Gips, Faszination Orgelbau, genussvolle Roggenkörner und vieles mehr. Am verblüffendsten war der einwandfrei gehaltene Vortrag von Thorsten Schwarz, der so charmant und einnehmend von den erstaunlichsten Fundsachen in der Nordhäuser Straßenbahn erzählte.
Schäferhund hatten wir mal in der Parkallee übrig, mussten wir natürlich Tierschutz holen, Polizei holen, ganz aggressives Tier. Weiß ich nicht, ob der sein Herrchen wiedergefunden hat. Kollege Manfred Schramm sitzt neben mir im Büro und guckt sich die Fundsachenformulare und sagt, Thorsten, ihr habt in der Straßenbahn einen Bein verloren. Ich sage, was? Dreht sich weg von mir, dreht sich wieder zu mir hin. Muss man doch merken. Was war passiert? Ein Fahrgast hatte für einen Freund im Sanitätshaus ein Bein abgeholt und hat das in der Straßenbahn vergessen. Eine Frau in der Haltestelle Nordfreund schiebt den Kinderwagen in die Bahn rein. Dreht sich wieder rum, will die Einkaufstasche aus der Haltestelle holen. Piep, 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 die Türen zu, Kind mit Kinderwagen in Richtung Parkallee unterwegs. Die Frau war ihr Kind los, der Fahrer hatte eine Fundsache in der Parkallee. Die Frau hat ihr Tier nicht wiedergekriegt. Ich kriege einen Anruf von einem Herrn Erdauer, nachdem er mir lang und breit erklärt hat, dass er wie die Schuhcreme heißt, hat er mir gesagt, er hat eine Tasche mit der Herbert Grönemeyer CD verloren, die will er unbedingt wieder haben, aber nur die CD, die Tasche könnte ich behalten. Ich sage, was haben Sie doch nicht so traurig, der Grönemeyer kann doch sowieso nicht singen. Da hatte ich natürlich.
Am berührendsten war, so nahm ich zumindest die Stimmung direkt danach selbst wahr, der Vortrag vom Solo-Klarinettisten Masanori Kobayashi vom Loh-Orchester. Er erzählte, was seine Tätigkeit als Musiker mit der Zen-Philosophie gemein hat. Dabei glitt er so leicht durch dieses tiefgründige Thema und brachte die Lebensweisheiten so überzeugend dar, dass das Publikum ganz vergaß, dass es an einem Computer-Vortragsspektakel teilnahm.
Da fällt mir vielmehr auch dann in dem Zusammenhang ein anderer Spruch aus der Teezeremonie in Japan ein. Da sehen Sie die Teezeremonie. Und das ist, der Spruch heißt Ichigo Ichie. Das ist aus der, eine Lehre aus der Teezeremonie. Übersetzt heißt es, eine einzige Begegnung in einem einzigen Leben. Das ist die Haltung, dass es diese Begegnung vielleicht kein zweites Mal geben wird, vermittle ich dem Gegenüber mit ganzer Aufrichtigkeit zu begegnen und den Augenblick zu bewahren und zu genießen. Aber was bedeutet das jetzt für uns Musiker? Genau diese Haltung sollte es für uns Musiker auch essentiell sein. Denn wir wollen ja als Hausherr mit dem Publikum, mit den Gästen diesen einen Moment genießen, bewahren und gemeinsam auch erleben. Und in diesem Sinne und in dieser Haltung möchte ich Sie demnächst als Gast in unserem Theater willkommen heißen und gemeinsam die Musik und deren Vergänglichkeit genießen, als ob es eine einmalige Begegnung in einem einmaligen Leben wäre. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Letztendlich endete das Spektakel mit einer Einführung in den Orgelbau. Christine Heimrich referierte wunderbar flüssig über die Details zu diesem Instrument und spielte, eine echte Premiere für den Tabakspeicher, dann auch gleich noch ein Stück auf einer mitgebrachten Holzorgel. Fantastisch. Für 5 Euro Eintritt erlebte man in der 10. Ausgabe des Wilden Geplauders am 28. Oktober im Tabakspeicher wieder einmal ein echtes Highlight dieser Stadt. Unsere Empfehlung also auch direkt fürs nächste Jahr und der Hinweis, sich sofort um Tickets zu bemühen, sobald der nächste Termin raus ist. Denn diesen wunderbar gefüllten Moment Gemeinsamkeit und Faszination sollte sich niemand entgehen lassen.
Seit den umstrittenen Äußerungen des Bundeskanzlers Friedrich Merz über sogenannte Probleme im Stadtbild formieren sich bundesweit regelmäßig Proteste. Auch in Erfurt fand eine entsprechende Kundgebung statt, meine Kollegin Christine von Radio Frei berichtet.
Über das Angerdreieck schallen laute Beats. Lose verteilt stehen anfangs etwa 50 Menschen auf dem Platz. Doch schnell werden es mehr. Bald sind über 200 Menschen versammelt zwischen der Straßenbahnhaltestelle und den Sitzbänken. Ein DJ-Pult ist aufgebaut. Daran hängen gebastelte Herzen aus Pappe. Es glitzert. Lichteffekte flackern über das Pflaster. Kulturschaffende aus Erfurt hatten zu einer Kundgebung eingeladen. Das Motto? Stadtbild mit Herz. Tanz und Liebe statt März, Schmerz. Sie wollen tanzen für ein solidarisches Miteinander und sie wollen reden. Der Hintergrund? Die Aussage Mitte Oktober von CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz. Wir hätten im Stadtbild immer noch dieses Problem in Verbindung mit Migration und Abschiebungen. Und später sagt er, man solle doch die Töchter fragen. Diese Aussage von Friedrich Merz sorgt seitdem für eine große Debatte, zum einen mit Zuspruch, aber zum anderen auch mit Kritik und Fragen. Und mit bundesweitem Protest. So auch am Mittwochabend in Erfurt.
Wir sind das Stadtbild, wir sind die Töchter und wir sagen klar und deutlich nein. Wir wollen und werden uns nicht daran gewöhnen, dass Rassismus salonfähig gemacht wird. Nie wieder ist jetzt. Unser Bundeskanzler verwendet AfD-Rhetorik und redet von Problemen im Stadtbild und beleidigt damit Millionen von Menschen. Und statt sich zu entschuldigen, setzt er noch einen drauf und instrumentalisiert Frauen für seinen widerlichen Rassismus. Als Töchter sagen wir, wir haben keine Angst vor Migranten. Wir haben Angst vor Männern, die sich nicht benehmen. Es braucht keine Hetze, es braucht echten Schutz für von Gewalt betroffene Frauen.
So heißt es in der Eröffnungsrede der Kundgebung vom Mittwochabend. Die Sprecherin macht deutlich, dass es Bundeskanzler Merz offenbar nicht um Lösungen gehe.
Ihn stören Migranten, die nicht arbeiten? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass so viele nicht arbeiten dürfen? Und wer plant denn gerade, die Arbeitsverbote noch weiter auszuweiten? Er stört sich an Menschen, die keinen Aufenthaltstitel haben? Wer stellt sich denn quer, wenn es darum geht, funktionierende Bleiberechtsregelungen zu schaffen? Die aktuelle Situation in der Migrationspolitik ist erschreckend. Ich leite ein Netzwerk zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und die Berufsberaterinnen bei mir im Netzwerk sind aktuell permanent nur noch mit existenziellen Fragen beschäftigt, anstatt in Jobs zu vermitteln. Menschen landen auf der Straße, weil ihnen die Leistungen entzogen werden. Behörden nehmen ihnen die Papiere weg und erteilen selbst erfundene Fantasiepapiere. Es gibt mehr und mehr Arbeitsverbote. Das ist keine kluge Politik, das ist Schikane. Und wenn unser Kanzler sich dann hinstellt und von Problemen im Stadtbild redet, dann muss man wirklich wütend werden. Deshalb sind wir hier. Wir akzeptieren nicht, dass unser Bundeskanzler Menschen Angst macht. Wir stehen solidarisch zusammen. Und wir widersprechen klar und deutlich, denn siamo tutti antifascisti.
An diesem Mittwochabend geht es auf dem Anger nicht um die neue Kameraüberwachung. Nein, es geht um die Menschen in dieser Stadt, die Teil des Stadtbilds sind und bleiben sollen. Ein Stadtbild mit Herz wird gefordert. Es geht um Migranten und Migrantinnen und um Geflüchtete. Menschen mit Migrationserfahrungen treten auch ans Mikrofon, machen ihrem Unmut über den Stadtbildbegriff von Friedrich Merz Luft und sie prangern Rassismus an. So wie Rana. Sie sagt, sie stehe hier, weil wir alle nicht wegschauen dürften, wenn Menschen, die in Verantwortung sind, andere Menschen verletzen wollen. Ihre erste Reaktion auf die Worte von Friedrich Merz war Wut. In einem längeren Redebeitrag erklärt sie, warum.
Was er gesagt hat, war ein gezielter Versuch, Menschen mit Migrationshintergrund zu verletzen. Wir erleben seit Jahren Rassismus auf der Straße, in Behörden und in der Politik. Wir hätten es nicht gebraucht, dass unser Kanzler mit seinen Wörtern noch Öl ins Feuer gießt. Seine Wörter sind mehr als nur persönliche Meinung. Sie verletzen Menschen. Sie spalten unsere Gesellschaft. Wenn er von Stadtbild redet, meint er die Menschen, die unsere Stadt jeden Tag am Laufen halten? Meint er diejenigen, die Kliniken und Behörden sauber halten? Meint er die Lagerarbeiter oder Paketzusteller, die dafür sorgen, dass alles in der Nacht vorbereitet, sortiert und am Tag geliefert wird? Meint er die Menschen, die nach ihren Nacht- oder Spätschicht von Deutschen Post oder Zalando hier im Angar umsteigen? Meint er die Menschen, die im Restaurant oder Café arbeiten? Stellen wir uns alle gemeinsam vor, alle Menschen würden nur einen Tag streiken. Dann würde sich schnell zeigen, wer unsere Gesellschaft wirklich am Laufen hält. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen auf der Straße sind kein Problem. Sie sind ein Spiegel unserer Realität und unserer Stärke. Vielfalt ist keine Schwäche. Vielfalt ist eine Kraft. Sie prägt Stadt oder Städte, unser Zusammenleben. Wörter von Verantwortungsträger wirken direkt auf Menschen und auf die Gesellschaft. Deshalb erwarten wir, dass diejenigen, die in verantwortungsvoll reden, Wörter wählen, die einfach mal verbinden und nicht spalten, die respektieren und nicht verletzen. Wir leben hier, wir arbeiten hier und wir wollen Teil einer vielfältigen und fairen Gesellschaft sein. Wir brauchen gleiche Chancen für alle. Keine Politik, keine Spaltung oder Hass fordern. Die Stadt, die wir uns wünschen, ist eine, in der sich jeder und jeder sicher und zugehörig fühlt, unabhängig von Herkunftsland oder Geburtsort. Das ist das Stadtbild, für das wir uns auch in Zukunft einsetzen werden. Und danke, dass so viele Leute hier gestanden sind. Einfach mal, dass ihr da steht, ist schon mal Stärke für mich und für viele andere Migranten, die einfach mal da stehen und für viele junge Leute, die öfter im Angar gesehen werden und für viele ist dann halt nicht klar, dass diese Menschen einfach mal Feierabend haben oder sie sind einfach mal unterwegs zum was einkaufen. Ich finde es doch schon schön, dass die alle so rumstehen und das ist doch dafür gewollt und dafür sind doch die Bänke gemacht, sozusagen. Ich möchte euch nochmal danken und die Migrantischen, die einfach mal, die vielleicht dastehen oder vorbeigelaufen, nochmal stärken und sagen, ihr macht Stadtbild viel schöner, wenn es einfach mal hier keiner wird. Dankeschön.
Sagt Rana bei der Kundgebung Stadtbild mit Herz, Tanz und Liebe statt März. Schmerz auf dem Erfurter Anger am Mittwochabend, gefolgt von Applaus und von Musik. Und die Menschen auf dem Angerdreieck beginnen wieder zu tanzen. Es sind vor allem junge Leute hier, aber nicht nur. Rundherum bleiben hier und da auch PassantInnen stehen oder laufen neugierig an der Kundgebung vorbei. Die, die bleiben, feiern sowohl die Inhalte als auch die Musik.
Jetzt müssen wir Liebe organisieren. Das stand von Kübra Güyesi. Der Hass ist organisiert. Liebe, die Haltung zeigt. Liebe, die sich einmischt. Liebe, die schützt. Liebe, die Stadtbilder prägt. Denn dieses Stadtbild, diese Gesellschaft, dieses Land gehören uns allen.
Sagt Adam bei der Kundgebung Stadtbild mit Herz. Und wieder setzen Musik und Beats ein, wieder beginnen dann Menschen zu tanzen, getreu dem Motto der Kundgebung Tanz und Liebe statt Märzschmerz. Weitere Redebeiträge folgen noch bis 20 Uhr. Die Menschen hören zu, tauschen sich aus und sie tanzen. Die Stimmung ist an diesem Mittwochabend auf dem Angerdreieck gut, trotz des ernsten Themas. Ein Stadtbild von Erfurt.
How long will it take you to realize? Toronto right now. I'm is open in every fire. I'm a safe bouncy out there. What are we doing, my dear, my dear? I surrender you myself. Just have every memories of your life. What's the reason why we're still out here? Jiggly can give me one better thing or two. Make a nigga suit and tie, let him fly like you. Turn you to root, you try on time my shoes. Is that you? What are we doing, my dear, my dear? Myself, myself, my hands are in the air, the air. Only time will tell the difference. Clear. What is the reason you do not have your peace of mind? Are you having fun or are you doing this thing to survive? Are you taking the pictures of every memories of your life? What's the reason why we're still out here?
Jedes Jahr wird in Deutschland der sogenannte Bildungsmonitor veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Art Bericht, der in den einzelnen Bundesländern die Bildungssituation analysiert und ein Ranking der Bundesländer aufstellt. Mehr darüber weiß meine Kollegin Emma Hanisch von Radio SRB.
Anfang September veröffentlichte die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft den Bildungsmonitor 2025. Der Bildungsmonitor ist eine jährlich erscheinende Vergleichsstudie, die mit 98 Indikatoren die Qualität der Bildungssysteme aller 16 Bundesländer vergleicht. Die Indikatoren sollen Aspekte der Bildungsgerechtigkeit sowie Impulse des Bildungssystems zur Stärkung der Qualifikationsbasis der Volkswirtschaft messen. Angeführt wird das Ranking von Sachsen und Bayern, am schlechtesten schneiden Brandenburg und Bremen ab. Die Bundesschülerkonferenz zieht aus dem Bildungsmonitor Schlüsse für die Bildungsqualität in ganz Deutschland. Welche Schlüsse das sind und was sich ändern muss, das erklärt der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Quentin Gärtner. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesschülerkonferenz aus dem aktuellen Bildungsmonitor?
Wir sagen ganz klar, dass wir in der Bildungskrise feststecken. Und das ist eine Angelegenheit, das sieht man in den abstrakten Zahlen, aber das ist auch Lebensrealität von Millionen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland. Also wir gehen in diese Schulen, die es nicht schaffen, uns ausreichend die Dinge beizubringen, die wir dann in der Zukunft brauchen, in denen es reinregnet, die an vielen Stellen schlecht gemanagt sind, wo zu wenig Lehrkräfte vorhanden sind. Und das sind alles Themen, die könnte man ändern, wenn man in Bildung investieren würde, wenn man die notwendigen Reformen angehen würde. Aber es passiert einfach nicht. Und das ist natürlich frustrierend für Millionen von jungen Menschen.
Wie konnte es Ihrer Meinung nach zu dieser Bildungskrise kommen?
Auf der einen Seite, wie gesagt, eine vollkommene Reformunfähigkeit dieses Systems. Wir schaffen es nicht, gegen die notwendigen Probleme anzusteuern. Es herrscht doch eine gewisse Ideenlosigkeit vor, zum Beispiel beim Thema Lehrermangel, wie man da jetzt gegen ankommen soll. Wir halten auch zu sehr fest an starren Konzepten, wie Schule zu sein hat, 45-Minuten-Takt, Schulstunde und dann ganz klar, jeder Schüler muss in allem versiert sein. Es kann nicht sein, also es muss unbedingt so sein, dass man bis zur 10. Klasse alles können muss. Und auf der anderen Seite haben wir nicht reagiert auf die Corona-Krise und auf das, was damit einhergegangen ist. Wir erleben die Krise der psychischen Gesundheit von jungen Menschen.
Welche Maßnahmen braucht es jetzt Ihrer Meinung nach?
Wir brauchen ganz zielgerichtetes Investment in mentale Gesundheit. Das heißt, wir brauchen Investment in Schulsozialarbeit, in Schulpsychologie. Wir müssen Awareness-Konzepte an Schulen schaffen, Lehrer fortbilden, denn ich will die Lehrkräfte in Schutz nehmen. Es liegt nicht daran, dass die keine Lust haben, dieses Thema aufzugreifen, mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. An vielen Stellen fehlt einfach die strukturelle Unterstützung und die notwendigen Fortbildungen. Das heißt, wir brauchen da auf der einen Seite zusätzliches Fachpersonal und auf der anderen Seite Fortbildung für die Lehrkräfte. Das ist das Thema mentale Gesundheit. Und was allgemeine Bildungsbereiche angeht, müsste man sich häufiger zu mutigen Entscheidungen durchreißen können und dann grundlegende Reformen auch umsetzen, anstelle immer nur in einem kleinen festzuhängen, hier mal eine Stundenplanverordnung und dort mal eine kleinere Verwaltungsveränderung, wird nicht reichen, um die Bildungskrise oder den Bildungsnotstand zu überwinden.
Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Thüringen verschlechterte sich im Vergleich der letzten Jahre und liegt im Bundesländer-Ranking auf Platz 5. Als Stärken werden im Bildungsmonitor hervorgehoben, dass die Bildungsausgaben für Berufsschüler über dem Bundesdurchschnitt liegen und dass Thüringen den Höchstwert bei der Ganztagsbetreuung im Kita-Bereich hat. Außerdem ist der Anteil von Jugendlichen ohne Ausbildungsangebot der niedrigste in ganz Deutschland. Thüringens Schwächen im Bildungsbereich liegen laut Bildungsmonitor beim hohen Anteil von ausländischen Schulabgängern, bei denen ein hoher Anteil ohne Abschluss bleibt, und dem unterdurchschnittlichen Fremdsprachenunterricht an Berufsschulen. Welche Schlüsse die Landesregierung aus den Ergebnissen des Bildungsmonitors zieht, erklärt Dirk Hoffmeister vom Bündnis Sarah Wagenknecht bei der 23. Plenarsitzung des Thüringer Landtags am 11. September. Thüringen ist im Vergleich der letzten Jahre etwas abgestiegen, liegt jetzt nur noch auf Platz 5 im Ländervergleich. Woran liegt das nach Meinung der Regierungskoalition?
Wir haben, und das haben wir auch andere Studien wie PISA-Studie und so weiter, herausgekristallisiert, nach wie vor Probleme im sprachlichen Bereich. Wir als Regierungskoalition wollen das im Prinzip angehen durch eine frühzeitige Sprachtestung, Sprachförderung. Wir haben auch Defizite nach wie vor im Lesen, im Schreiben und im Rechnen. Das sind auch Dinge, die wir hier angehen, dass wir sagen, das Primat des analogen Unterrichts, was wir in der Grundschule haben oder was für die Grundschule gelten soll. Und ich denke, wir werden den Weg ganz gut beschreiten, um diese Defizite aufzuarbeiten. Und ich denke, in ein paar Jahren wird das dann wieder anders aussehen.
Mhm. Sie haben gerade die Sprachkompetenz angesprochen. Da sieht es tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Da ist Thüringen gerade in dem Bereich, in dem ja mit der IQB-Kompetenzerhebung die Neunklässlerinnen und Neunklässler getestet wurden, über dem Bundesdurchschnitt, mhm, was die Deutschkompetenz angeht. Probleme sind aber vor allem bei Integration und Internationalisierung. Das bedeutet, wir haben zu wenig Fremdsprachenunterricht an Berufsschulen und eine überdurchschnittlich hohe Quote an Schulabgängerinnen und Schulabgängern mit Migrationshintergrund.
Die sprachliche Förderung von Migranten muss, also mit Schülern mit Migrationshintergrund, steht zumindest jetzt erstmal auf soliden Füßen in Thüringen, muss aber im Prinzip auch noch verbessert werden. Also wir haben die Vorkurse, wir haben den Grundkurs, wir haben den Aufbaukurs als Instrumente in den Schulen, aber wünschenswert wäre, Kinder, die also im Vorschulalter nach Thüringen kommen, dass die besser vorbereitet in die Schulen kommen. Deswegen müssen wir im Prinzip auch hier testen und fördern. Und es gibt vielfältige Angebote, auch für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund älterer Schuljahre. Aber ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung an der Schule sagen, nicht alle wollen diese Angebote wahrnehmen. Also wir haben im Prinzip in Jena über die Kindersprachbrücke Angebote organisiert und von den 20 Schülern, die das betroffen hat, haben das Ganze 2 wahrgenommen. Also ich denke, hier müsste man auch noch ein Stückchen weit sensibilisieren.
Wobei es dort ja auch einen großen Unterschied zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum geben dürfte. Gerade im ländlichen Raum fehlen Lehrkräfte, es fehlen Überlehrkräfte. Was wird da dagegen getan, dass dann auch die Lehrkräfte da sind, um die Schüler entsprechend zu fördern?
Ja, wir haben ja in Thüringen die sogenannte Perlenkette, das ist die A4. Die Sachsen haben übrigens ein gleiches Problem, dass natürlich in den Ballungszentren, die sind beliebt, dass Kolleginnen und Kollegen dort arbeiten wollen. Es gab Versuche in den letzten Jahren durch einen Zuschlag Lehrer dazu zu bringen, in ländliche Bereiche zu gehen. Ich denke aber, hier sind auch ein Stückchen weit noch Kommunen gefragt. Also, dass man auch Lehrern das ein bisschen schmackhaft macht. Vielleicht könnte man günstiges Bauland zur Verfügung stellen, Wohnung, Kindergarten, also sozusagen das soziale Umfeld. Ich denke, hier haben wir noch ein kleines bisschen Nachholbedarf.